Danke. Hatte schon Bedenken, dass er mich hier vergiften möchte. ja. Aber danke, dass du dafür gebetet hast, dass ich ruhig werde. Aber vielleicht hättest du beten sollen, dass ich etwas unruhig werde, damit ich hier nicht allzu einschläfernd wirke. Ja. Wir haben uns ja vorgenommen, wieder einen Brief oder vielleicht zwei Briefe durchzupredigen. Der erste Petrusbrief wäre jetzt dran und damit möchte ich heute auch beginnen. Erster Petrusbrief, beide Petrusbriefe sind wirklich sehr, sehr reichhaltig, sehr ansprechend, auch aufbauend, gerade wenn man mutlos wird oder in Bedrängnis ist, da sind das genau die richtigen Briefe. Ich möchte den Text lesen aus 1. Petrus 1, die ersten 13 Verse. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind und gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund unserer großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubeln freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht mehr seht. Und über ihn werdet ihr euch jubeln freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Eine ungeheure Fülle, was uns hier vor Augen geführt wird, und da könnte man wahrscheinlich Dutzende Predigten drüber halten, über diesen Text. Wenn man da ganz in die Tiefe gehen wollte, das können wir natürlich nicht machen, das ist klar. Aber zum Vers 1 möchte ich nur ganz kurz etwas sagen, weil mir ist wirklich wichtig, dass das andere dann zum Tragen kommt. Vers 1 sagt ja nur eigentlich den Gruß aus, das ist der Gruß, wie er üblich ist, am Anfang eines Briefes. Vielleicht hat ihr euch schon mal gewundert oder ist euch aufgefallen, die allermeisten Briefe im Neuen Testament beginnen mit dem Namen des Schreibers Dann meist ist es so, dass er noch sich kurz charakterisiert, zum Beispiel Knecht Jesu Christi oder so. Und dann werden die angesprochen, für die der Brief gedacht ist. Und man fragt sich ja, warum am Anfang? Wir schreiben unseren Namen immer am Schluss des Briefes hin. Und das hat eine ganz einfache Erklärung. Das ist rein praktisch. Die Briefe waren damals nicht auf DIN A4 Blätter geschrieben, wo man dann einfach umdrehen kann und gucken kann, wer ist der Schreiber, sondern die waren auf Rollen geschrieben. Und da hat man gelesen, indem man das gleichzeitig nach und nach abrollte, die Rolle. Und da musste man praktisch den ganzen Brief gelesen haben, bis man endlich dann auf den Namen kam und wusste, wer eigentlich hier schreibt. Von daher nachvollziehbar, dass der Name ganz am Anfang stehen musste. Gerichtet ist er an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Fremdlinge in der Zerstreuung. So wie dann weiter auch geschrieben wird, kann man auf jeden Fall davon ausgehen, es handelt sich jetzt nicht hier um reine, einfach nur um die Juden in der Zerstreuung. Das war so mein erster Gedanke, denn immerhin haben ihn gerade in den Provinzen in Kleinasien viele Diaspora-Juden gelebt, ja, die dort, die Vorfahren wahrscheinlich schon aus verschiedenen Gründen dorthin verschlagen wurden, die teils schon auch da Bürger dieser Länder waren, auch vielleicht schon über Generationen. Und in gewisser Hinsicht Fremdlinge waren vielleicht auch, weil Juden immer Fremdlinge sind, insofern, als sie eben letztlich nie ganz einem Volk zugehörig sind, weil sie letztlich auch ihre Zugehörigkeit haben bei ihrem Gott. Und dasselbe gilt für uns natürlich noch viel mehr. Wir sind auch Fremdlinge. Wir werden immer Fremdlinge bleiben. Wenn wir wirklich dazugehören wollten, ganz und gar zu dieser Welt, dann müssten wir unseren Glauben verleugnen. Ja. Also hier, denke ich, sind die Gläubigen gemeint. Hier ist auch nicht von der Zerstreuung die Rede mit Artikel, was er dann die Juden meinen würde, das war ein feststehender Begriff, die Zerstreuung, sondern in Zerstreuung, also ohne Artikel. Das deutet einfach darauf hin, dass da in diesen vielen Ländern, in diesen Gebieten in Kleinasien, in dem heutigen Staatsgebiet der Türkei, so einzelne Gemeinden wie so hingestreut waren. Okay, das vielleicht jetzt mal zum ersten Vers. Und dann möchte ich gleich auf den Vers 13 eingehen, den letzten Vers. Und zwar enthält dieser Vers 13 eine Kernaussage, die mir hilft, den ganzen Text dem Text eine Struktur zu geben. Und das ist, könnt ihr von mir vielleicht immer mein Bestreben, irgendwie etwas zu strukturieren, weil ich einfach ich bin ja in erster Linie Lehrer eigentlich im geistlichen Bereich, und da ist es einfach wichtig, dass Struktur da ist. Das prägt sich dann leichter ein und wird besser verstanden. Und da hilft mir dieser Vers 13, und da steht nämlich: umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern. Von dem möchte ich jetzt gerne ausgehen. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern. Das ist eine seltsame Ausdrucksweise. Lenden eurer Gesinnung. Vielleicht versuchen wir mal zu klären, was da gemeint ist. Zunächst einmal ist das Wort Gesinnung hier. Das bedeutet Gemüt, Verstand, Sinn, Vernunft, Denkart, vielleicht Denkvermögen auch. Luther hat das Wort mit Gemüt übersetzt, weil eben das nicht nur ein kühles, sachliches Denken beinhaltet, sondern auch das Gefühl mit einbezogen ist. Und dieses Gemüt sollen wir umgürten. Und das ist folgendermaßen zu verstehen, das ist ein für damalige Leser natürlich ein Bild, das ihnen sofort klar ist. Damals trugen Männer und Frauen lange Gewänder. Und beim raschen Gehen oder Laufen, da waren die hinderlich. Deswegen hatte man einen Gürtel. Und wenn man in Eile war, zog man das Gewand etwas hoch, befestigte es mit dem Gürtel. So hatte man die Knie frei und konnte ungehindert gehen oder rennen. Das Bild würde also sagen, unser Denken und Fühlen kann leicht außer Kontrolle geraten. So, dass es hinderlich wird dann in dem Lauf oder auf dem Lauf, der uns von Gott verordnet ist. Daher, da möchte Petrus der Sache etwas entgegensetzen und daher sagt er, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern. Ja, vielleicht regt sich da bei dir Protest. Wie? Willst du vielleicht sagen, dass ich unnüchtern bin? Ich weiß es nicht, ob du unnüchtern bist, vielleicht nicht, aber ich denke schon, wir sollen diese Mahnung mal ganz ernst nehmen, denn hätte Petrus bei den Gläubigen nicht mit Unnüchternheit gerechnet, dann hätte er diese Mahnung auch nicht geschrieben. Was ist Unnüchternheit? Es ist immer interessant, wenn man solche Worte googelt, ja. Ich habe das Wort gegoogelt. Und wisst ihr was? Ich war total platt. Ich habe es erst nicht wirklich glauben können. Google findet ja gleich Tausende von Hinweisen, von irgendwelchen Texten und so weiter. Ja. Aber wisst ihr was? Kein einziger Text sprach von Unnüchternheit, sondern alle sprachen nur von Nüchternheit. Das Wort Unnüchternheit oder Unnüchtern kommt überhaupt nicht vor. Also bei Google jedenfalls nicht. Und da kann ich annehmen, es kommt auch sonst nicht vor. Denn selbst der ganze Duden ist ja im Google drin. Das hat mich schon etwas überrascht. Sind die Menschen der Welt so unnüchtern, dass sie es gar nicht mehr merken und deswegen keinen Begriff dafür brauchen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was ist denn das? Was meine ich? Ist denn gemeint mit Unnüchternheit? Ich denke da an unsere Patienten, jetzt muss natürlich müssen unsere Patienten im Römerhaus wieder mal herhalten zum für ein Beispiel, aber es war schon sehr interessant. Also die kamen zu uns und waren gewissermaßen nüchtern. Das heißt, sie haben jedenfalls keinen Alkoholspiegel gehabt, wenn sie zu uns kamen. Wir waren vorher in einer Klinik zu einem Entzug und dann kamen sie nahtlos zu uns in die Klinik. Und da waren sie nüchtern. Aber wir haben das nicht nüchtern genannt. Wir haben gesagt, da waren sie trocken, ja, aber nicht nüchtern. Wir haben unter Nüchternheit was anderes verstanden. Nach einigen Wochen, vielleicht nach 6 Wochen oder so, wenn sie da waren, dann hörte man von manchen, dass sie sagten, jetzt sehe ich die Welt plötzlich viel bewusster, viel alles irgendwie anders. Ich nehme Dinge wahr, die ich früher gar nicht gesehen habe. Oder ich nehme die Dinge anders wahr, als ich sie früher wahrgenommen habe. Da hat man gemerkt, jetzt sind sie langsam nüchtern geworden. Ja. Unnüchtern bin ich doch immer dann, wenn mir der Blick für die Realitäten verstellt ist. Wenn wir die Ungläubigen fragen, dann können wir die Meinung hören, alle Christen seien unnüchtern, können nicht mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität stehen. So denken sie jedenfalls, ja. Die Welt sieht den Christen als Schwärmer, als Träumer, als Märchenerzähler an. Religion ist die Opium des Volkes, soll Lenin gesagt haben. Also eine Krücke, die einem hilft, mit den Schwierigkeiten des Lebens besser fertig zu werden. Wer dem Finanzamt gegenüber ganz ehrlich ist, der ist in den Augen der Welt nicht nüchtern. Wer sich nicht für seine Rechte einsetzt und mit allen Bandagen dafür kämpft, der ist doch nicht nüchtern. Und ist es nicht unnüchtern, jemanden, der einem auf die Backe schlägt, die andere Backe auch hinzuhalten? Oder jemanden zu borgen, der etwas will, ohne zu fragen? Nach dem Maßstab der Welt war auch Jesus unnüchtern. Wenn er zum Beispiel sagte, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden, denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Das klingt in den Ohren unnüchterner Weltmenschen sehr unnüchtern und schwärmerisch, oder? Schließlich fallen die Brötchen ja nicht vom Himmel. Man muss sie beim Bäcker kaufen und das kostet Geld, das erst mal verdient sein möchte. Der Vorwurf der Unnüchternheit würde sicher auch Paulus treffen. Er sagte zum Beispiel in Bezug auf rechtliche Auseinandersetzungen unter Christen, es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber waren Jesus und Paulus wirklich unnüchtern? Von der irdisch-materiellen Warte her gesehen, könnte man das ja so sagen. Nur, die irdisch-materielle Realität ist ja nur ein Teil, und ich möchte sagen, ein kleiner Teil, der Gesamtwirklichkeit. Wer ist unnüchtern? Derjenige, der die geistliche Realität ausblendet, oder der, der eben auch den geistlichen, unsichtbaren Teil der Gesamtwirklichkeit mit einbezieht? Wir sehen, der Mensch ohne Gott ist von vornherein unnüchtern. Die Bibel nennt ihn einen Narren. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Die Christen wissen, dass sie die einzig Wachen und Nüchternen sind, indem sie mit dem lebendigen Gott rechnen und mit dem wiederkommenden Herrn. Und doch ist die Mahnung des Petrus den Gläubigen gesagt. Es gibt also auch eine spezifische Unnüchternheit unter den Christen, unter den Kindern Gottes. Was kann es also bedeuten, dass Kinder Gottes nüchtern sein sollen? Und davon, meine ich, spricht der ganze gelesene Text. Mein erster Punkt hier heißt, nüchtern sein heißt, mit geistlichen Realitäten zu rechnen. Und einige solcher Realitäten werden hier in unserem Text angesprochen. Die erste geistliche Realität finden wir in Vers 2. Da heißt es, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das spricht alle die an, die in Christus sind, die eine lebendige Beziehung zu Christus haben. Das ist eine herrliche Tatsache, oder? Sie macht uns unmissverständlich klar, dass unser Heil in den Händen Gottes liegt. Aber ich weiß sehr gut, dass viele mit diesen Aussagen über die Auserwählung der Gläubigen Schwierigkeiten haben und hatten, immer schon. Das Problem ist, dass man hat Erwählung als einen Willkürakt Gottes verstanden, missverstanden. Nämlich so, Gott hat unabhängig vom Menschen festgelegt, wer gläubig werden soll und damit natürlich indirekt auch, wer nicht gläubig werden soll. So wird das im Calvinismus gelehrt. Dann hat der Mensch aber keine Verantwortung mehr. So ist es aber meiner Überzeugung nach nicht gemeint. Gerade unsere Stelle hier macht es deutlich. Da heißt es nämlich in Vers 2, gemäß der Vorsehung Gottes oder auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, andere Übersetzung. Gott hat schon vor der Erschaffung der Welt und der Menschen gewusst, wer einmal zu seinen Kindern gehören wird. Und er hat diejenigen erwählt, die ihm einmal ihr Ja-Wort geben würden. Die Notwendigkeit einer persönlichen Entscheidung bleibt also hiermit unangetastet. Wenn der Mensch in die Entscheidung vor Gott gestellt ist, dann ist das kein Spielchen, sondern eine ernste Sache. Denn hier entscheidet sich letztlich die Frage dann, wo er die Ewigkeit zubringen wird. Im Himmel bei Gott und Jesus Christus oder in der Hölle bei Satan und dem Antichristen. Gewiss könnte der Mensch ohne Gottes Gnade und Barmherzigkeit diese Entscheidung gar nicht treffen. Und doch, er hat auch die Möglichkeit, das Heil in Christus abzuweisen und entscheidet sich dann gewissermaßen für die Hölle. Wer nüchtern ist, der weiß um die Erwählung, aber auch darum, dass der Mensch zur Umkehr gerufen ist, sich dieser Umkehr verweigern und verloren gehen kann. Ob uns dieser Gedanke gefällt oder nicht, ist hier überhaupt nicht entscheidend. Wer nüchtern ist, nimmt die Realitäten, die geistlichen Realitäten zur Kenntnis, rechnet damit und stellt sich in seinem Handeln darauf ein. Eine zweite geistliche Realität hier in Vers 3. Da heißt es, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Jesus sagt einmal, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Heute spricht man im nachchristlichen Abendland wie von Wiedergeburt im Sinne von Reinkarnation, Wiederverkörperung und so etwas. Das ist natürlich was ganz anderes. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem, worum es hier geht. Der Gedanke der Wiederverkörperung ist der Bibel völlig fremd. Aber um nicht missverstanden zu werden, hat Jesus seine Aussage noch einmal präzisiert. In Johannes 3, Vers 5 bis 7 lesen wir das. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Also wer die Bibel kennt und so eine Stelle mal liest, der hat doch, dem müsse doch klar sein, ja, dass hier niemals von Wiederverkörperung die Rede sein kann. Ja. Nein, da geht es nicht um Körperlichkeit, sondern Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Wasser ist ein Bild für die Heilige Schrift, für das Wort Gottes. Der Heilige Geist, der bewirkt mittels des Wortes Gottes die Wiedergeburt. Und der erste Mensch, der das erfahren hat, kann sich mit Recht einen Christen nennen. Nüchtern sein heißt, sich dieser Tatsache zu stellen, nicht die Augen davor zu verschließen und zu meinen, ja, Gott wird mich dann schon nicht abweisen, er wird meine guten Taten schon anerkennen, ganz so schlecht bin ich ja doch nicht. Nun heißt es hier, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Was heißt das? Der Psalmist sagt, auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht, was können mir Menschen tun? Psalm 56, 12. Das tun doch die Angehörigen anderer Religionen auch. Alle hoffen sie auf ihren Gott. Moslems auf Allah, Hindus auf Krishna oder Shiva oder einen anderen ihrer Millionen Götter. Wo ist der Unterschied? Nun, genau hier. Hier ist die Rede von einer lebendigen Hoffnung. Das ist der Unterschied. Sie haben alle eine Hoffnung, ja, aber keine lebendige Hoffnung. Gibt es auch eine tote Hoffnung? Ja, allerdings, ja. Wenn ich auf einen toten Religionsstifter hoffe oder auf tote Götzen, dann ist das eine tote Hoffnung. Wenn ich meine Hoffnung auf Menschen setze, die längst nicht mehr leben, dann ist das ebenfalls eine tote Hoffnung. Wenn ich auf die Hilfe von Heiligen vertraue oder auf die Mutter Jesu, ist das eine tote Hoffnung. Die leben nicht mehr und sind auch noch nicht auferstanden. Daher können sie uns, die wir hier auf der Erde leben, nicht helfen. Unsere Hoffnung gründet sich auf den Herrn Jesus Christus. Er ist auferstanden und lebt. Deshalb ist unsere Hoffnung eine lebendige Hoffnung. Deshalb heißt es ja Vers 3, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Eine dritte geistliche Realität. Im Vers 4. Vers 4 heißt es, wir sind wiedergeboren zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Mit einem ewigen Erbteil versehen. Wenn wir wiedergeboren sind, dann haben wir die sichere Hoffnung auf ein Erbteil in den Himmel. Ein Erbteil beinhaltet alles, was der Gläubige auf ewig im Himmel genießen wird. Und all das wird uns durch Christus gegeben. Dieses Erbe, wird gesagt hier, ist unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Unvergänglich bedeutet, dass es niemals verrosten, zerbrechen oder vergehen kann. Es ist gegen den Tod gesichert. Unbefleckt bedeutet, dass das Erbe selbst in vollkommenem Zustand erhalten wird. Keine Trübung, kein Flecken können seine Reinheit beeinträchtigen. Es ist gegen die Sünde gesichert. Unverwelklich bedeutet, dass sein Wert niemals abnimmt, aber auch nicht seine Herrlichkeit oder seine Schönheit. Es ist auch gegen die Zeit gesichert. Ein irdisches Erbe ist im besten Falle unsicher. Manchmal verliert ein Grundstück schnell an Wert, weil der Markt zusammenbricht. Manchmal werden Testamente erfolgreich von Menschen angefochten, die in dem Testament nicht erwähnt werden. Oder es werden Menschen wegen rechtlicher Kleinigkeiten eines Erbes beraubt. Aber dieses göttliche Erbe ist keinen zeitlichen Veränderungen unterworfen. Und es gibt auch keine Hintertüren, durch die der Gläubige sein Anrecht darauf verlieren könnte. Es wird für das Kind Gottes im Safe des Himmels aufbewahrt. Aber Achtung, das Erbe ist nicht zu verwechseln mit dem Lohn. Verdienst spielt bei dem Erbe überhaupt keine Rolle. Aber bei dem Lohn schon. Nicht? Was der Herr wirken konnte durch unser Leben, das wird einmal Lohn haben. Das ist ein Thema für sich, was man auch mal dran nehmen könnte. Aber das ist nicht das Gleiche. Vierte geistliche Realität, was Vers 5 bewahrt zur Errettung. Nicht nur unser Erbe wird bewahrt, sondern auch wir selbst werden bewahrt zur Errettung. Wer Jesus Christus angenommen hat, der kann die Errettung nicht mehr verfehlen. Nicht, weil er selbst so treu ist und fromm wäre, sondern weil Gott sich verbürgt hat, ihn zur Errettung zu bewahren. Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also es heißt nicht, der bekommt ewiges Leben, sondern es heißt, der hat ewiges Leben, der hat es. Jesus hat auch keine Einschränkungen angehängt nach dem Motto, sofern er dies oder jenes tut oder nicht tut. Nüchtern sein heißt, daran zu glauben, dass wir als Christen errettet werden, weil Gott sich selbst dafür verbürgt. Und die fünfte geistliche Realität finden wir in Vers 6. Da könnte man es so sagen, traurig sein in mancherlei Anfechtungen. Es gehört ja auch zur Nüchternheit, dass wir damit rechnen, dass unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Gott lässt manche Versuchungen zu, um uns zu testen. Vielleicht auch Verfolgung. Verfolgung hat auch manchmal den Wert und den Sinn, dass dadurch der Glaube gefestigt und gereinigt wird. Versuchungen sind natürlich immer kritische Momente in unserem Glaubensleben und sie machen auch ganz gewiss keinen Spaß. Aber sie geben uns die Chance, uns zu bewähren. Mit der Folge, dass wir uns dann umso mehr freuen können, wenn wir uns bewährt haben. Im Blick auf die Ewigkeit dauern diese Situationen sowieso nur eine kleine Zeit. Aber die darauf folgende Freude wird eine Ewigkeit anhalten. Vers 6 bis 7, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens sehr viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also Anfechtung gehört auch zur Realität, zu den Realitäten des Lebens und wir sollten nüchtern damit rechnen, mit diesen Realitäten. Nun haben wir uns fünf solcher Realitäten angesehen und der zweite Punkt, zweitens, nüchtern sein heißt, der Freude am Herrn Raum zu geben. Und an der Stelle, so mein Eindruck, überschlägt sich Petrus fast vor Freude. Seine durch den Heiligen Geist Gottes eingegebenen Worte, die müssen wahrscheinlich ihm diese Freude gegeben haben oder die ausgelöst haben. Er führt dann noch einmal sich und seinen Lesern vor Augen, was der Grund dieser Freude ist. Die Bewährung unseres Glaubens, sagt er, wird bei der Wiederkunft unseres Herrn Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben. Also, die Bewährung unseres Glaubens wird Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben. Das ist sicher ein Grund zur Freude, ganz gewiss. Aber der eigentliche Grund unserer Freude ist noch ein anderer. Das ist nämlich die Freude über unseren Herrn Jesus Christus. Und da sprudelt es eben geradezu aus ihm heraus, ja, indem er sagt, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ich glaube, Petrus, der muss in diesem Moment wohl etwas von dieser Freude empfunden haben. Sie erschien ihm als unaussprechlich, das heißt also einfach nicht zu beschreiben. Er sagt uns, wann wir sie selbst erfahren werden, nämlich dann, wenn unsere Seelen die eigentliche Errettung erfahren. Die eigentliche Errettung, ich sage das bewusst, weil die Rettung ist ein Prozess, der ist noch nicht abgeschlossen, dieser Prozess. Das Wort Soteria meint einen Prozess, der seinen Anfang hat, bei uns mit der Bekehrung, aber dass dann das ganze Leben hindurch geht, wir werden auch durch die Welt hindurch gerettet und irgendwann, wenn wir sterben, werden wir hineingerettet in das Reich Gottes, in den Himmel. Das, dann ist die Rettung abgeschlossen erst. Die Rettung, dass sie zum Schluss kommt und zum Ziel kommt, das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Ja. Aber es ist ein Prozess. Und deswegen sagt er hier, das wird, wenn wir dann zu diesem Ziel gekommen sind, dann werden wir das richtig verstehen, was das heißt. Ja. Sie wird abgeschlossen sein, wenn wir mit einem neuen Leib angetan sind und mit dem wiederkommenden Herrn Jesus Christus verbunden werden. Denn ihn haben wir geliebt und an ihn haben wir geglaubt, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Aber dann sind wir vom Glauben zum Schauen gekommen und das wird ja noch eine größere Freude auslösen. Es ist schon eine große Sache um das Heil. Die Propheten des Alten Bundes hatten davon nur eine Ahnung. In Verse 10 bis 11 wird das gesagt. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete. Also, das ist schon interessant, nicht? Vom Heiligen Geist geleitet haben sie ja praktisch vom Leiden des Messias gesprochen, von der daraus folgenden Gnade. Und haben nachgeforscht, um das alles besser verstehen zu können. Denken wir nur an Jesaja 53 oder an Psalm 22. Wenn man diese Texte liest, da wird ja das Leiden Jesu sehr anschaulich vor Augen geführt. Und sie haben sich gefragt, ja, was bedeutet das eigentlich? Ja, wer ist denn der da angesprochen, von dem hier gprochen wird? Natürlich konnten sie es nicht in der Fülle, im Vollsinne erkennen damals. Das hat ihnen der Geist Gottes eingegeben, aber sie konnten nicht alles verstehen, was ihnen da eingegeben wurde. Und der Petrus sagt ja dann auch, dass den Propheten durch den Geist aufgezeigt wurde, dass diese Vorhersagen nicht für sie gedacht waren, sondern für eine spätere Zeit. Das haben wir gerade im Vers 12 am Ende, ja, wird das angesprochen. Mein dritter Punkt, nüchtern sein heißt, ganz auf die Gnade Gottes zu hoffen. Vers 13, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. So, jetzt sind wir wieder beim Vers 13, mit dem wir begonnen haben. Nun wird auch das darum klar. Darum, weil wir um diese wunderbaren geistlichen Realitäten wissen und darüber große Freude haben, sollen wir unsere Lenden umgürten und nüchtern sein und unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Gnade scheint uns ja als etwas Unwirkliches, nicht greifbar. Das, was wir selbst tun können, das scheint doch mehr Sicherheit zu geben. Unsere Möglichkeiten, die kennen wir, meinen wir jedenfalls. Damit können wir rechnen und kalkulieren, aber die Gnade Gottes, da würden wir doch den festen Boden verlassen, oder? Wäre das nicht unnüchtern? Nein, im Grunde ist jegliche Religion Ausdruck davon, dass Menschen mehr Vertrauen in das haben, was sie selbst tun. Und vielleicht ist deshalb der Mensch so unheilbar religiös, weil es ihm unsagbar schwerfällt, allein auf die Gnade zu hoffen. Und auf die Gnade hoffen, das heißt doch, alle eigenen Bestrebungen, Gott zu gefallen, loszulassen. Auf die Gnade hoffen heißt, bei jedem Dienst, den ich tue, mich nicht auf meine Fähigkeiten zu verlassen, sondern auf Gottes Möglichkeiten. Das verlangt Vertrauen. Eben weil die Gnade ja nicht greifbar ist und weil man sie auch nie in den Griff bekommen kann. Ist nicht kalkulierbar. Auf die Gnade hoffen bedeutet, völlig von Gott abhängig zu sein. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Hoffnung. Da gibt es ein Wort, das mich im Zusammenhang mit dem Thema Hoffnung am meisten angesprochen hat. Und das ist Hebräer 6, Vers 19. Da steht Folgendes. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Hier geht es also um die Hoffnung auf die Errettung, ewige Errettung. Und diese Hoffnung wird mit einem Anker verglichen. Ein sehr anschauliches Bild. Wie schnell ist unsere Seele aus der Bahn geworfen, wenn es mal stürmisch wird im Leben? Wie rasch greifen Angst, Verzweiflung, Resignation nach unserem Herzen? Und die Hoffnung, die sich auf das Menschenmögliche gründet, auf unsere Kraft, unsere Leistung und die anderer Menschen, wie schnell ist sie dahin? Es fehlt eben der feste Grund. Der ausgeworfene Anker unseres Lebensschiffes hält den Stürmen nicht stand. Das Schiff reißt aus der Verankerung und treibt auf die Katastrophe zu. Würdet ihr euch vielleicht nicht erinnern, obwohl schon ziemlich einige Zeit her, ja. Aber ihr dürftet das alles schon erlebt haben. Da war es die Amoco Cadiz, ein Schiff im Ärmelkanal. Ein Tanker. Der wollte einfach Geld sparen, der Kapitän. Der wollte sich nicht durch Lotsen Schiffe da leiten, führen lassen. Der hätte nämlich bezahlen müssen dafür. Dann hat er einfach Anker ausgeworfen. War ein starker Sturm. Und er hat Anker geworfen und dachte, das wird man schon überstehen, bis der Sturm vorbei ist. Aber der Boden war wohl nicht sehr fest. Kein felsiger Grund. So riss der Anker wieder raus. Und das Schiff wurde durch den Sturm abgetrieben und zerbrach dann an den Klippen vor der Bretagne, da wurde die ganze Küste dann stark mit Öl verseucht. Ja. Das ist so ein Bild, was mir dann auch vor Augen stand, steht immer wieder. Das ist genau das, wovon hier die Rede ist, im Grunde. Ja. Es ist wichtig, wo unser Anker wo er festgemacht wird. Wir brauchen Hoffnung, die hält. Eine Hoffnung, die unser Lebensschiff fest verankert. Das ist die Hoffnung auf den lebendigen Gott und seine Verheißung auf unseren Herrn Jesus Christus. Der Ort, wo dieser Hoffnungsanker sich eingegraben hat, ist im Inneren des Vorhangs. Und wir wissen, das war der Ort an der Stiftshütte, beziehungsweise auch im Tempel, der den Himmel symbolisierte, dort, wo Gott wohnte gewissermaßen. Unsere Hoffnung ist also im Unsichtbaren verankert, dort, wo der Ursprung der Gnade ist. die Hoffnung ganz auf die Gnade setzen, heißt also den Anker unseres Lebensschiffs in der Ewigkeit ausgeworfen zu haben, in der Gegenwart Gottes. Dort, wo die Lebensstürme nichts ansetzen können, wo sie keine Kraft haben. Nüchtern sein heißt, seine Hoffnung ganz auf die Gnade Gottes zu setzen. Und viertens, nüchtern sein heißt, mit der Wiederkunft Christi zu rechnen. Vers 13 wird gesagt, dass diese Gnade uns in der Offenbarung Jesu Christi zuteil wird. Anders gesagt, bei der Wiederkunft Jesu eine Frage an dich, die musst du nur dir selbst beantworten. Wenn du ganz genau wüsstest, dass der Herr am 1. Juli 2019 wiederkommen wird, was würdest du in deinem Leben ändern? Was immer dir dazu einfällt, genau das solltest du genau jetzt ändern. Jetzt. Ich sage das auch zu mir. Das ist eine Herausforderung, aber es ist so. Wenn wir wirklich in der Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn leben würden, dann würden wir immer so leben, als ob er jeden Moment kommen könnte. Das hat etwas mit Nüchternheit zu tun. Ein Christ, der nicht in der nahen Erwartung unseres Herrn lebt, wird in 1. Thessalonicher 5 mit einem Betrunkenen verglichen. Und Betrunkener ist alles andere als nüchtern, oder? Vielleicht fällt uns hier auch ein Gleichnis Jesu ein. Matthäus 24 spricht Jesus von einem Knecht, der sich in seinem Herzen sagt, mein Herr versäumt zu kommen. Und der fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, mit den Betrunkenen zu essen und zu feiern. Dieser Knecht vertritt die Meinung, ich habe noch viel Zeit, warum soll ich mich jetzt schon bemühen, meine Pflichten zu tun? Ja? Wieder ein Beispiel für Unnüchternheit. Ihr Lieben, es ist keine Spekulation, wenn man heute sagt, die Wiederkunft unseres Herrn steht nahe bevor. Tag und Stunde wissen wir nicht, übrigens auch nicht Monat und Jahr. Manche meinen dann trickreich, ja, Monat und Jahr, das könnte man vielleicht doch wissen. Nein, im jüdischen Sprachgebrauch ist das mit einbezogen. Ja. Jesus hat gesagt, niemand weiß es, auch nicht die Engel im Himmel, sondern nur der Vater allein. Wenn Jesus das gewusst hätte, hätte er es uns wahrscheinlich schon mitgeteilt. Trotzdem sollten wir nicht überrascht werden, wenn der Herr wiederkommt. Der Tag soll nicht wie ein Dieb über uns kommen. Deshalb hat der Herr uns die Zeichen seiner Wiederkunft detailliert geschildert. Es ist unnüchtern, wenn wir solche Zeichen, solche Geschehnisse in Verbindung mit der Bibel bringen? Keineswegs. Die Wetterfrösche, die haben auch ihre Zeichen, ja, und die können aufgrund der Zeichen das so verstehen und deuten, dass vorhersagen, wie das Wetter in ein paar Tagen sein wird. Also zumindest sagen wir mal so 4-5 Tage weit können sie es sehr gut vorhersagen, oder? Aufgrund bestimmter Zeichen. Nun, wir haben Zeichen bekommen vom Herrn Jesus, eine ganze Menge Zeichen. Und da müssen wir und das auch im Sinn haben, im Kopf haben und dann vergleichen mit dem, was wir in der Zeitung lesen, zum Beispiel. Zur Nüchternheit gehört auch, dass wir mit dem, was Jesus und den Propheten vorhergesagt haben, ganz konkret rechnen. Nur von Spekulation sollten wir uns enthalten. Auch die Apostel haben in der nahen Erwartung gelebt. Und seither ist diese Erwartung in allen Generationen der Christen lebendig. Wir haben mehr Grund als alle anderen Generationen vor uns mit der Wiederkunft des Herrn zu unserer Lebenszeit zu rechnen. Seid nüchtern. Das ist eine Mahnung, die heute mehr denn je notwendig und wichtig ist. Nüchtern sein heißt, mit geistlichen Tatsachen zu rechnen. Der Freude am Herrn Jesus und seinem Heilshandeln Raum zu geben, ganz auf die Gnade Gottes zu hoffen und mit der baldigen Wiederkunft Christi zu rechnen. Nüchtern sein, um nicht missverstanden zu werden, hat nichts zu tun mit einer unterkühlten Frömmigkeit. Wir sind Heilige, ja, aber keine Eisheiligen. Wir dürfen und sollen unsere Spontanität wahren. Es ist nicht unnüchtern, Gefühle zu zeigen. Wenn diese Rettung uns zuteil wurde, dann ist das sowieso eine Sache, über die man sich freuen muss. Das Einzige, was diese Freude trüben kann, ist das Wissen um so viele Menschen, die noch unter dem Zorn Gottes stehen, weil sie das Angebot des Heils in Christus noch nicht angenommen haben. Am schmerzlichsten ist es, wenn es sich hier um Menschen handelt, mit denen wir durch Verwandtschaft oder Freundschaft eng verbunden sind. Aber auch bezüglich dieser Menschen muss unsere Hoffnung auf die Gnade ausgerichtet sein, denn wir vermögen niemanden zu retten. Das vermag nur Gott alleine tun. Was wir tun können, sagt uns auch Petrus in Kapitel 3, Vers 15, seid allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Amen. Ich möchte noch still werden. Ja, wir danken dir, Vater im Himmel, dass wir durch den Heiligen Geist auch einen Sinn bekommen haben für das, was nicht sichtbar ist, was nicht greifbar ist, was wir zuvor für nicht vorhanden, nicht existent gesehen haben. Herr, wir haben, du hast uns die inneren Augen unseres Verständnisses geöffnet, sodass wir erkennen können, was geistliche Realitäten sind. Und ich bitte dich, dass wir lernen, immer mehr lernen, auch mit diesen geistlichen Realitäten zu leben und uns danach auszurichten und sie ganz ernst zu nehmen. Hab Dank, Herr Jesus. Amen.